Vor zwei Wochen haben wir eine neue Predigtreihe gestartet zu dem Thema Beziehungsweise. Und wir beschäftigen uns in diesen Wochen, so auf den Sommer hin, mit der Frage, wie können wir Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, wie können wir die weise gestalten? Was hilft, was ist gut, was braucht es? Und vor zwei Wochen haben wir davon geredet, dass Gott uns Menschen füreinander geschaffen hat. Dass er das ganz tief in uns hineingelegt hat, dass wir nicht für uns allein sein sollen, sondern dass wir einander brauchen. Und wir haben auch davon geredet, dass in uns innen, in uns Menschen, jeder von uns hat das ganz tiefe Bedürfnis nach Beziehungen, nach tiefen, nach gehaltvollen, nach nahen Beziehungen. Und das ist irgendwie so die gute Seite von diesem Thema. Und wir wollen aber auch darüber reden, was eben so ein bisschen die Schattenseiten sind von diesem Thema. Und die Schattenseite hat eben genau mit dem zu tun, weil wir Menschen von Gott aus uns danach sehnen nach nahen und persönlichen Beziehungen, ist aber auch in zwischenmenschlichen Beziehungen Gefahr, dass eben Grenzen überschritten werden, dass solche Grenzverletzungen passieren, dass wir uns verletzen gegenseitig in Beziehungen. Und besonders, wenn man so eine grosse Gemeinschaft ist, so eine Kirche mit so vielen Leuten und so vielen unterschiedlichen Leuten und so unterschiedlichen Bedürfnissen und Persönlichkeiten, ist die Gefahr, ist das Potenzial recht gross, dass eben so Grenzverletzungen passieren können. Und grundsätzlich, will ich vorweg schicken, Noemi hat es schon angedeutet, jeder von uns hat so Grenzen im Leben. Und das ist nichts Schlechtes. Es ist nichts Schlechtes, dass man weiss, was man selber für Grenzen hat, wo dass es einem unwohl wird oder wo dass es einem zu viel wird. Und es ist wichtig, dass man die Grenzen bei sich selber kennt und beachtet, aber eben auch, dass man es bei anderen Menschen beachtet. Der schwedische Theologe Magnus Malm, der hat es so formuliert, er hat gesagt, es gehört zum Kern der inneren Reifung eines Menschen, dass er seine Grenzen entdeckt und annimmt. Also es ist nichts Schlechtes dabei, zu wissen, wo ich meine Grenzen habe. Und das ist ein Teil von der guten Persönlichkeitsentwicklung, dass ich von diesen Grenzen weiss und auch dementsprechend lebe und es bei den anderen auch sehe und beachte. Jetzt eben dort, wo die Grenzen überschritten werden, dort reden wir mal ganz allgemein von Grenzverletzungen. Und eben das muss nicht, es kann auch unbeabsichtigt passieren. Und ganz allgemein passiert das so ein bisschen auf zwei Ebenen. Es kann auf der äußerlichen, auf der körperlichen, auf der sichtbaren Ebene passieren. Aber es kann eben auch in der inneren, auf der seelischen Ebene passieren, dass so Grenzverletzungen passieren. Gut, das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen theoretisch bis jetzt. Ich überlege, ich bringe euch mal zwei Beispiele aus meinem eigenen Leben, wo ihr so ein bisschen merkt, in welche Richtung das geht. Das sind noch nicht Beispiele von Grenzverletzungen, sondern von Situationen, die das Potenzial gehabt hätten, zu so Grenzverletzungen zu werden. Das erste Beispiel, ich war jahrelang Jungschi-Leiter, Hauptleiter, Sola-Leiter, Sola-Hauptleiter. Und ich weiss noch, als ich so jung erwachsen war oder so, hat es so Mädchen gehabt, in der Jungschi, kleine Mädchen, 7, 8, so zwei erinnere mich noch gut daran, die sind gerne mir auf den Schoß gehockt, wenn wir so im Kreis zusammen gewesen sind. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, beziehungsweise ich habe das irgendwie schön gefunden, das ist mir beliebt, oder? Also als Leiter, das ist eigentlich etwas Schönes. Und die sind mir auf den Schoß gehockt und ich habe mir nichts dabei gedacht. Und dann sind sie ein bisschen älter geworden, dann sind sie so 10, 11 geworden, so in das Pre-Teens-Alter gekommen. Und dann haben sie hat das aufgehört. Sie haben nicht mehr wollen, oder ich habe nicht mehr, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich weiß noch genau, dass ich mir bewusst geworden bin, dass das nicht mehr angebracht ist, dass ein 10-, 11-jähriges Mädchen mir auf den Schoß sitzt. Und das ist noch eben, das ist noch keine Grenzverletzung gewesen, aber wenn ich dort vielleicht darauf bestanden hätte und gesagt, ach komm, sitz doch gleich mir auf den Schoß oder so, hätte das für das Mädchen können zu einer Grenzverletzung werden. Zweites Beispiel, ganz anderes Thema. Als ich gestartet habe als leitender Pastor in einer Kirche, hatte es dort eine Person gehabt, die hat mir immer wieder Tipps gegeben, wie ich meinen Job als Pastor machen soll. Und es ist dann so weit gegangen, dass mir die Person immer wieder angeläutet hat und mir ziemlich eindringlich erzählt hat, was läuft in der Kirche und was müsst und was man nicht müsst. Und die Person hat das nur gut gemeint. Wirklich. Und sie hat mir das auch immer wieder gesagt. Und sie hat mich auch geschätzt als Person. Sie hat einfach gedacht, der junge Benny, so naiv wie der ist, der braucht irgendjemanden, der ihm ein bisschen hilft. Nur die Sache ist, ich habe diese Person nie darum gebeten, dass sie mir so Tipps gibt. Und sie hatte ein bisschen eine Art, die so ein bisschen manipulativ war und so ein bisschen fordernd. Und irgendwann ist es aus den guten Tipps eigentlich mehr zu Anweisungen geworden. Und weil ich dieser Person nie eigentlich das Mandat gegeben habe, dass sie mir so Tipps gibt, so eine Beratungsfunktion übernimmt, ist das eigentlich für mich so ein bisschen zu einer Grenzverletzung geworden. Weil ich das eigentlich nicht wollte. Also einfach zwei so Beispiele. Die sind eigentlich noch sehr harmlos. Aber ich spüre ein bisschen. Und vielleicht könnt ihr für euch selber auch mal überlegen, gibt es so Beispiele, wo ihr euch bewusst werdet, das hätte ich können, für eine Person oder für euch selber zu so einer Grenzverletzung werden. Und ich möchte heute auch aus biblischer Perspektive das Thema ein bisschen aufrollen. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann finden wir dort einen eigentlich schon fast schmerzhaft offenen Umgang mit dem Thema der Grenzverletzungen. Besonders auch mit dem Thema der sexuellen Grenzverletzungen. Es gibt kaum einen Held in der Bibel, kaum eine Person in der Bibel, die nicht im eigenen Umfeld massivste Grenzverletzungen begangen hat. Wenn ihr mal das Alte Testament durchlesen, das ist ziemlich grausig, was da alles passiert. Und wir schauen uns heute, und ich traue euch das zu, ein besonders tragisches Beispiel an, aus dem Alten Testament, von einem Mann, der Amnon geheissen hat. Das war der Sohn vom König David. Und dem seine Geschichte, wenn wir uns ein bisschen näher anschauen. Und die Geschichte finden wir im zweiten Buch Samuel. Und in dem Punkt, wo ich jetzt darüber rede, geht es eigentlich mal darum, was für Schritte passieren zu einer Grenzverletzung. Also Schritte zur Grenzverletzung. Jetzt wird es eng da. Die Geschichte steht im zweiten Buch Samuel. Direkt vor dieser Geschichte, die wir uns jetzt gerade anschauen, kommt die Geschichte, wo der König David, seine tragischste Grenzverletzung macht von seiner ganzen Zeit als König. Das ist die bekannte Geschichte, wo er Ehebruch begeht mit der Bathseba. Und vielleicht kennen ihr die Geschichte. Er begeht Ehebruch, das ist die massivste Grenzverletzung. Und dann, um das Ganze zu vertuschen, weil er ist ja der König, entscheidet er sich, den Mann von der Bathseba, der Soldat war, im Krieg umbringen zu lassen. Nochmal eine extreme Grenzverletzung. Und das Ganze wollte er dann so ein bisschen vertuschen. Und dann kommt ein Prophet zum David und sagt, Gott hat das gesehen. Und er tut eine Strafe ankündigen. Und er sagt auch noch, dass das, was der David gemacht hat, wird Auswirkungen haben auf seine ganze Familie und auf den weiteren Verlauf von seiner Königsherrschaft. Auf modern übersetzt würde ich sagen, der Prophet sagt dem David, deine Grenzverletzung wird weitergehen, wird sich multiplizieren in deiner Familie. Das Muster von dieser Grenzverletzung im sexuellen Bereich wird in deiner Familie weitergehen, weil du das gemacht hast. Das wird sich als Muster weiterführen in deiner Familie. Und nachher kommt die Geschichte. Es sind ein paar Kapitel, wo der Amnon, das ist einer der Söhne, und der Absalom, das ist auch einer der Söhne von David, massivste Gräueltaten machen. Und eine von denen schauen wir uns ein bisschen näher an. Der Bericht fängt dann so an. Danach geschah Folgendes. Davids Sohn Absalom hatte eine schöne Schwester namens Tamar. Amnon, auch ein Sohn Davids, verliebte sich in sie. Der Amnon war der älteste von den Söhnen von David. Also wäre eigentlich der Thronfolger gewesen. Amnon war so besessen von seiner Halbschwester Tamar, dass er krank wurde. Sie war eine Jungfrau und er sah keine Möglichkeit, an sie heranzukommen. Kurze Randbemerkung, bevor wir näher in die Geschichte hineingehen. Manchmal hört man so Vorwürfe, wo man sagt, oder so Leute, die zum Beispiel sagen, ja, in der Bibel, im Alten Testament wird zum Beispiel gar nie verurteilt, dass ein Mann mehrere Frauen hat, also Polygamie. Und Genau genommen ist es schon so, dass das nie steht. Nur, die Geschichte erzählen in der Bibel, machen ganz klar, dass wenn ein Mann mehrere Frauen hat, dass das chaotische Zustand annimmt in einer Familie. Und da gibt es x Beispiele in der Bibel. Also indirekt wird das in der Bibel so dargestellt, dass es eben trotzdem etwas Negatives war. Einfach das als kleine Randbemerkung. Und in dieser Geschichte finden wir jetzt drei Schritte, wie so eine massive Grenzverletzung passiert. Und der erste Schritt, sehen wir eben gerade hier, ist, dass der Amnon grundsätzlich ein Bedürfnis hat, wo er dann definitiv falsch auslebt. Sein Bedürfnis nach körperlicher Nähe, dass eine Frau uns Männer anzieht, ist an und für sich nichts Schlechtes. Das hat Gott so gemacht. Nur die Frage ist natürlich, wenn er es dann auslebt. Und auf uns übertragen, es gibt ganz viele Bedürfnisse in Beziehungen, die nicht an und für sich schlecht sind. Zum Beispiel, wenn wir uns nach Aufmerksamkeit sehnen, wenn wir uns nach Anerkennung sehnen, wenn wir uns nach Ansehen sehnen, wenn wir uns danach sehnen, anderen Menschen zu helfen oder guten Einfluss zu nehmen, dann ist das nichts an und für sich schlecht. Das Problem ist einfach dort, wo wir anfangen, auf Kosten von anderen Menschen solche Bedürfnisse zu erfüllen für uns, dass wir auf einem Weg sind zu massiven Grenzverletzungen. Dann wird es ungesund. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns selber immer wieder so gut reflektieren, dass wir merken, was wir für Bedürfnisse, was wir für Gefühle in uns innen haben. Und erstaunlich ist, dass ja viele Menschen Mühe haben, wirklich Zugang zu finden zu den Gefühlen, die sie in sich innen haben. Weil das kann zudeckt sein, das kann sich abgewöhnt worden sein, dass wir gar keinen Zugang haben zu den Gefühlen, die wir haben. Aber wenn wir uns diesen Bedürfnissen und Gefühlen nicht bewusst sind, dann finden wir auch keinen Weg, wie wir die richtig ausleben können. Und wenn wir sie eben falsch ausleben, auf Kosten von anderen Menschen, dann ist die Gefahr gross, dass es zu so Grenzverletzungen kommt. Mal ganz allgemein gesehen, in Beziehungen zu anderen Menschen. Also das Erste, dass der Amnon seine Bedürfnisse falsch ausgelebt hat. Und auch wir stehen vielleicht manchmal in der Gefahr, unsere an und für sich nicht falschen Bedürfnisse falsch auszuleben. Und dann lesen wir weiter. Amnon hatte einen Freund namens Jonadab. Und er war der Bruder von Davids Bruder Schamma, also das war sein Cousin. Und der Jonadab sagte zu Amnon: Was ist los? Welchen Grund kann es geben, dass der Sohn eines Königs jeden Morgen so niedergeschlagen aussieht? Willst du ihn mir nicht sagen? Da erzählte Amnon ihm: Ich liebe Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom. Anscheinend war der Amnon so verliebt, dass er krank ausgesehen hat. Also er war krankhaft verliebt und man hat ihm das irgendwie angesehen, dass er völlig miserabel ausgesehen hat. Und ein Freund hat das gesehen und spricht ihn dann darauf an. Und der Amnon erzählt ihm dann, und der Jonadab gibt ihm dann einen Rat. Und der Rat ist dann folgendermaßen: Er sagt, schau, stell dich krank und dann lass den König kommen, den David, und wenn dann der fragt, wie kann man dir helfen, sagst du, ja, er soll doch die Halbschwester Tamar zu mir schicken und dann soll sie doch bei mir in der Nähe etwas kochen, dass er endlich in die Nähe von ihr kommt. Wir müssen wissen, in selber Zeit haben die verschiedenen Frauen von David verschiedene Häuser gehabt, wo sie gewohnt haben. Und die Halbgeschwister, die haben eigentlich gar nicht miteinander viel zu tun gehabt, weil sie in verschiedenen Häusern gelebt haben. Und jetzt sehen wir hier bei dem Rat von diesem Freund, sehen wir das zweite Problem auf dem Weg zu Grenzverletzungen, nämlich ganz schlechte Ratgeber. Der Jonadab, der ist wirklich ein schlechter Freund und schlechter Ratgeber gewesen für den Amnon, weil er sagt ihm eigentlich: Folg einfach deinen Trieb, deinen Wunsch, egal was das auslöst, folg dem, was du willst. Das ist der Rat von seinem Freund. Und später taucht dann der Jonadab wieder auf und dort merken wir dann, das ist ganz ein hinterlistiger Typ gewesen, weil er tut dann noch machen, dass es ein riesen Durcheinander gibt nach dieser Geschichte. Also das ist ein hinterlistiger Typ gewesen, der vielleicht Freude gehabt hat an Intrigen oder so. Auf jeden Fall ein ganz schlechter Ratgeber. Und ich habe einfach so, ist mir so bewusst geworden, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir ganz viele schlechte Ratgeber haben. Und ich meine mit dem nicht nur Menschen, sondern ich meine, wir leben in einer Zeit, wo uns Filme und Bücher und Zeitschriften, unsere populäre Kultur um uns herum, ein ganz ein schlechter Ratgeber geworden ist. Zum Beispiel der ganz tief in unserer populären Kultur verankerte Satz, deine Gefühle sind so wichtig, folg deinem Herzen, folg deinen Gefühlen. Das ist an und für sich ein Seich. Weil der Vorschlag, deinem Inneren zu folgen, führt uns eben manchmal an so Punkte, wie der Amnon war. Wir sind eigentlich auch 3000 Jahre nach dem Amnon noch nicht viel weiter. Wenn wir einfach sagen, folg deinem Herzen, folg deinen Gefühlen, da wird schon gut rauskommen. Weil was in unserer Zeit zu wenig gesagt wird, und darum sind das schlechte Ratgeber, ist, dass es in unserem Herzen, in unserer Seele auch ganz ungesunde Trieb gibt und völlig übertriebene Bedürfnisse. Und in unserer Gesellschaft wird kaum mehr darüber geredet, dass es wichtig ist, dass wir innere Gefühle und Motive prüfen und dass wir auch lernen, solche Triebe in den Griff überzukommen und nicht einfach zu machen, was uns gerade so danach ist. Weil das kann in eine Richtung führen, wo massive Grenzverletzungen geben kann. Und darum ist ein von den Zielen in dem Weg, wo wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir mit der Hilfe vom Heiligen Geist solche Gefühle, solche Wünsche, solche Triebe in uns innen, dass sich die verändern. Und dass wir die auch mit der Zeit besser in den Griff bekommen. Also schlechte Freunde und Ratgeber können dazu führen, dass wir Grenzverletzungen begehen oder unsere Situationen begehen, wo das möglich wird. Die Geschichte nimmt dann eben einen wirklich schlimmen Lauf. Amnon macht dann das, er stellt sich krank, der David lässt Tamar kommen, sie kocht dann für ihn. Und dann lesen wir, doch als sie ihm die Kuchen auf einen Teller brachte, weigerte er sich zu essen. Dann sagt er, geht alle hinaus, befahl er seinen Dienern. Und sie verließen das Zimmer. Und da sehen wir jetzt noch den dritten Schritt auf dem Weg zu einer Grenzverletzung, nämlich die fehlende Gemeinschaft. In dem Moment, wo alle Diener, alle Leute, die noch herum waren, weg sind und Amnon ganz allein mit dieser Tamar in dem Zimmer war, war der Weg frei für ihn, das zu tun, was er nie hätte tun dürfen. Und ich glaube, in unserem Leben kann das auch ein Muster sein. Dort, wo in unserem Leben verbindliche Gemeinschaft fehlt, dort, wo uns Leute fehlen im Leben, die einmal dürfen ins Leben reinreden und auch mal ein bisschen herausfordernde Fragen stellen, dort stehen wir in der Gefahr, Entscheidungen zu treffen und Schritte zu gehen, die zu so Grenzverletzungen führen können, entweder in unserem Leben oder im Leben von anderen. Und gute Gemeinschaft kann uns konkret davon abbringen, Sachen zu tun, die wir im Nachhinein bereuen, dass wir sie gemacht haben. Darum ist Gemeinschaft so etwas Wichtiges, darum ist Gemeinschaft so etwas Heilsames. Weil es uns kann davon abbringen, Sachen zu tun, die wir sonst gemacht hätten, wenn wir einsam wären. Einsamkeit ist eine der grössten Seuchen in unserer heutigen westlichen Gesellschaft. Dass Leute allein sind. Und Corona hat das nur noch zugespitzt. Wir haben so wenig Gemeinschaft, dass wir eben in der Gefahr stehen, Entscheidungen zu treffen, Sachen zu tun, die wir nachher bereuen. Und darum ist es so wichtig, gerade auch in einer Kirche, dass wir verbindliche Beziehungen haben. dass wir zum Beispiel in einer Kleingruppe sind, wo wir auch bereit sind, Sachen zu teilen, offen zu sein. Oder dass wir vielleicht einen guten Freund haben, wo wir uns regelmässig treffen zum Austausch. So das Wort Zweierschaft, wo man einander Rechenschaft abgibt. Solche Sachen sind entscheidend wichtig auf dem Weg, dass wir eben Grenzverletzungen verhindern in unserem Miteinander. Und das Ganze endet dann auf die schlimmstmögliche Art. Es heisst dann am Schluss im Vers 14 und 15, aber Amnon wollte nicht auf sie hören. Er hat all die Schritte übergangen und überwältigte sie und vergewaltigte sie. Danach schlug seine Liebe in Hass um und er hasste sie mehr, als er sie je geliebt hatte. Und der Schlusssatz, der ist so tragisch. Und der zeigt genau, was da Schlimmes passiert ist. Weil der Amnon die Tamar nur für die Befriedigung von seiner eigenen Lust gebraucht hat. Es ist gar nie um Liebe gegangen. Es ist gar nie um eine gegenseitige Liebe gegangen. Und in dem Moment, wo er sich geholt hat, was er wollte, mit einer massivsten Grenzverletzung, ist offenbar geworden, was wirklich da war. Es war ein absolut egoistisches Verlangen. Und was vorbei war, war nur noch Hass da. Und er missbraucht sie und dann lässt er sie fallen. Und das ist so ein krasses Beispiel. Aber die Bibel gibt uns das Beispiel oder erzählt die Geschichte. Weil im grösseren Kontext die Geschichte dann dramatisch weitergeht, ihr könnt dann die nächsten Kapitel, wenn ihr wollt, mal daheim nachlesen. Aber was ich festhalten möchte heute Morgen, ist einfach die drei Punkte. Mal. Wenn wir in unserem eigenen Leben und miteinander als Lenzkirche, als Gemeinschaft, wenn wir sagen, wir wollen Grenzverletzungen, ob jetzt das körperlich oder seelisch ist, wenn wir denen keinen Raum geben wollen, dann ist es ganz wichtig, dass wir uns auf diese Sachen konzentrieren. Nämlich, dass wir Bedürfnisse, die wir haben, lernen, nicht falsch ausleben, sondern gute Wege zu finden. Dass wir lernen, nicht auf schlechte Ratgeber zu hören, sondern gute Ratgeber haben, gute Freunde haben. Und dass wir lernen, Gemeinschaft zu haben, verbindliche Gemeinschaft. Und so 1-zu-1 Situationen, so Situationen, die könnten negativ sich entwickeln, dass wir die vermeiden. Ja, ich habe irgendwie gedacht, da kann ich nicht aufhören. Ich habe das Gefühl, das ist ziemlich deprimierend. Und ihr schaut mich alle auch gerade so ein bisschen deprimiert an. Ich habe überlegt, wie kriegen wir die Kurve? Und ich habe überlegt, wir müssen noch auf Jesus schauen. Weil es geht immer um Jesus, wenn wir hier zusammen sind. Und ich habe überlegt, wo sehen wir etwas von dem, wie Jesus mit schon entstandenen Grenzverletzungen umgeht. Und ich habe ein Beispiel gefunden, das mich absolut fasziniert. Und da möchte ich noch ein paar Minuten darüber reden. Nämlich über den Umgang mit Grenzverletzungen. Jetzt kürzen wir das ab. Ist das eine Geschichte aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8? Es ist eine Geschichte, es geht wieder um das Thema, sorry, heute ist es ein bisschen sexlastig. Eine Frau wird verwünscht mit einem Mann, muss man ja sagen, im Ehebruch. Nur von dem Mann liest man nie etwas in dieser Geschichte. Sondern es ist die Frau, die im Ehebruch verwünscht wird, auf frischer Tat. Und man bringt die Frau zu Jesus. Der Mann interessanterweise nicht. Man bringt die Frau zu Jesus. Und der Ehebruch ist schon in verschiedensten Dimensionen eine Grenzverletzung. Aber dass man die Frau und den Mann auf frischer Tat ertappt, ist auch eine massive Grenzverletzung. Hallo? Wer schaut? Also massivste Grenzverletzungen, die sich hier aneinander reihen. Und jetzt bringt man die Frau zu Jesus. Und Jesus reagiert so grossartig, weil er zuerst einfach mal ruhig bleibt. Und zuerst einmal die Empörung nicht teilt. Und vielleicht ist das mal ein ganz guter Grundsatz in unserem Umgang, wenn wir so Geschichten wahrnehmen von irgendwelchen Grenzverletzungen. Dass man ruhig und ohne Empörung reagiert. Jesus bleibt ruhig, Jesus empört sich nicht. Und dann kommt der berühmte Satz, den Jesus sagt. Der, oder sie kommen dann und sagen, Jesus, das ist schlimm und da müssen wir etwas machen. Und im Gesetz von Moses steht, die Frau muss gesteinigt werden. Jesus bleibt ruhig, empört sich nicht. Und dann sagt er den legendären Satz oder, und sagt, der, der noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein rühren. Und dann heisst es, und es sind einer nach dem anderen davon gegangen. Und dann ist Jesus allein mit dieser Frau und dann kommt so eine Unterhaltung, die so typisch Jesus, so wunderschön Jesus ist. Weil er gleichzeitig unfassbar einfühlsam ist und trotzdem eine klare Linie hat. Es heisst, da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie, also deine Ankläger? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Und der Schlussvers finde ich absolut faszinierend und ich habe immer wieder über den nachgedacht, was macht Jesus da ganz genau? Wie geht Jesus jetzt mit der Grenzverletzung, die da passiert ist, wie geht er jetzt mit der um? Und ich würde es mal so formulieren, Jesus beurteilt, ohne zu verurteilen. Also Jesus beurteilt, ohne zu verurteilen. Und schaut, das ist jetzt nicht nur ein Wortspiel, sondern ich glaube, da steckt ganz viel dahinter. Jesus unterscheidet in dieser Situation. Jesus beurteilt die Situation von dieser Frau und er macht der Frau klar, dass das, was sie gemacht hat, dass der Ehebruch, dass der nicht in Ordnung ist. Er beurteilt es, weil er sagt, gang und mach es nicht mehr. Gleichzeitig aber verurteilt er die Frau nicht. Jetzt, was ist der Unterschied? Der grosse Unterschied ist, dass wenn eine Situation beurteilt wird, dann gibt man den Beteiligten Optionen, wie sie aus dieser Situation rauskommen. Wie eine Zukunft möglich ist. Jesus gibt dieser Frau Zukunft. Er sagt, gang und mach es nicht mehr. Bei der Verurteilung ist es das Ende. Es ist ein Aburteilen. Es ist ein Sagen, jetzt, es ist fertig, da geht es nicht mehr weiter. Und Jesus tut die Frau nicht verurteilen, sondern er beurteilt, was sie gemacht hat und gibt ihr eine Perspektive, wie sie von jetzt an, von dieser Situation an weitergehen kann. Und ich glaube, wir müssten wieder lernen, als ganze Gesellschaft, ich weiss, das ist jetzt ein grosser Satz, wieder mehr zu beurteilen und weniger zu verurteilen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man gar nichts mehr beurteilen darf. Man darf das Verhalten von Leuten ja nicht beurteilen. Aber wenn dann irgendetwas Dramatisches vorkommt, irgendetwas ganz Schlimmes, ein Kindsmissbrauch, eine Vergewaltigung, die ganz krassen Sachen, dann sind wir wahnsinnig schnell drin, die Leute abzuurteilen, zu verurteilen, wegzusperren, sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Weil ich glaube, dass uns hilft, zu sagen, das sind die ganz Bösen, und wir sind schon irgendwie gut. Aber es könnte doch sein, wenn wir früher würden, einander helfen, Situationen zu beurteilen, dass die ganz schlimmen Situationen dann vielleicht gar nicht eintreffen würden. Dass man genug früher erkennen würde, dass ein Weg, wo jemand geht, Entscheidungen, die jemand trifft, in eine Richtung führt, wo es ganz negativ und böse herauskommen kann. Gerade in so einer Gemeinschaft, wie wir sind, in so einer Kirche, wo auch relativ nah miteinander unterwegs sind, brauchen wir eine Kultur der Besprechbarkeit. Eine Kultur, wo wir auch fähig sind, schwierige Themen aufs Tapet zu bringen. Schwierige Themen anzusprechen. Und ich habe mich sehr herausgefordert gefühlt von dem heutigen Morgen und von dieser Predigt. Weil es gibt ganz viele einfachere Themen, um darüber zu predigen. Aber ich glaube, wenn wir wirklich eine Gemeinschaft mit Tiefgang sein wollen, dann ist es wichtig, dass wir auch so Themen einmal vorholen. Und dass wir eine Kultur haben von der Besprechbarkeit, wo wir einander helfen dass so Sachen, dass wir uns nicht in so Richtungen bewegen, die ganz übel rauskommen. Es ist zum Beispiel eben darum wichtig gewesen, dass ich gemerkt habe, schon als junger Mann, als Leiter, dass es nicht angebracht ist, wenn so junge Mädchen mir auf den Schoß sitzen. Und da gibt es jetzt x Beispiele, wo man merken kann, wenn man genug früh anfängt zu beurteilen, müssen wir gar nicht an den Punkt ankommen, wo wir verurteilen. Und wenn wir heute eben über das Thema reden, von der Grenzverletzung, auch besonders nachher noch von dem Thema von der Prävention von sexuellen Grenzverletzungen, und wenn wir für das sensibilisieren wollen, dann ist mir ganz wichtig, wir wollen niemanden verurteilen. Jesus hat das hergekriegt. Er konnte beurteilen, ohne zu verurteilen. Und ich wünschte, dass wir als Kirche eine Kultur entwickeln, wo wir beurteilen können, ohne zu verurteilen. Und dass wir eine Kultur der Besprechbarkeit entwickeln, wo wir Sachen ansprechen können, wo wir Sachen nachfragen können, ohne dass es gerade als Vorwurf gesehen wird, sondern einfach als eine Hilfe, dass wir uns nicht in eine Richtung entwickeln, wo dann massive Grenzverletzungen passieren könnten, sei das im körperlichen, sei das im seelischen Bereich. Und ich will zum Schluss kommen und ich habe mir im Voraus überlegt, dass wenn wir über das Thema reden und so eine Geschichte mal am Sonntagmorgen in einem Gottesdienst haben, dass es kann sein, dass es beim einen oder anderen Erinnerungen weckt. Vielleicht hast du in deinem Leben solche Grenzverletzungen erlebt. Vielleicht bist du irgendwo auf eine Art beteiligt gewesen an so Grenzverletzungen. Und vielleicht ist heute jetzt am Morgen etwas aufgekommen bei dir. Eine Erinnerung, ein Schmerz, eine Verletzung. Und dann möchte ich dich einladen, dass du diese Sachen nicht einfach verdrängst, sondern dass du diese Sachen besprechbar machst. Dass du sie zuerst einmal mit Gott besprichst, dass du sie mit dem Heiligen Geist besprichst. Und ich glaube, wenn wir hier zusammen sind, wird der Heilige Geist auch gerade wirken und er wird heilen und er wird auch wieder Herzen zusammenbringen, Verletzungen wiederherstellen. Aber es gibt vielleicht auch, es gibt auch die Situationen, wo es wichtig ist, dass du mit jemandem darüber redest, vielleicht mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin, mit einem Seelsorger, mit einer Seelsorgerin. Lasst uns die Themen nicht einfach unter den Deckel drücken, sondern lasst uns anfangen, auch im eigenen Leben eine Besprechbarkeit zulassen. Dass wir Sachen anfangen zu beurteilen, ohne andere Leute zu verurteilen. Und dann, und mit dem werde ich abschliessen, werde ich den Fabian Traxler zitieren vom letzten Mittwoch von der Trauerfeier von seinem Vater, wo er gesagt hat, hey, ganz am Schluss, seid ehrlich miteinander und gebt einander Sorge. Und schaut, ich habe letzte Woche so viele Geschichten gehört von Beziehungen, die schwierig sind, von Herausforderungen in unserem Umfeld, in meinem Umfeld. Und ich gedacht habe, Mann, wir haben nur einander. Wir müssen einander sorgen. Wir müssen diesen Beziehungen sorgen. Weil wo kommen wir sonst hin, wenn Beziehungen kaputt gehen, wenn Grenzverletzungen passieren. Und die sind nicht immer absichtlich, ich weiss es. Aber wenn wir manchmal Entscheidungen treffen, die in eine falsche Richtung gehen, dann ist das Resultat davon solche Grenzverletzungen, solche Zerbrüche in Beziehungen, in Familien und so weiter, in Freundschaften. Und darum gebt einander Sorge. Lasst uns einander Sorge geben. Lasst uns Acht geben aufeinander. Und schauen wir dazu, dass wir einander nicht als Menschen sehen, für Mittel zum Zweck. Dass mein Gegenüber nicht einfach jemand ist, wo ich meine Bedürfnisse stillen kann. Was auch immer das für Bedürfnisse sind. Aufmerksamkeit, Anerkennung, whatever. Sondern lasst uns gegenseitig als Menschen sein, als Personen, die eine Würde haben, die Möglichkeiten haben, die Begabungen haben, aber auch Begrenzungen. Weil Freunde, wir haben nur einander. Und wenn wir einander nicht Sorge haben, haben wir eben dann niemand mehr. Und Gott hat uns füreinander geschaffen. Und wenn heute etwas aufgekommen ist bei dir, dann haben wir nachher jetzt eine Zeit auch vom Lobpreis, wo wir die Sachen einfach vor Gott auch bringen. Und wo es Leute hat hinten, die so einen Badge haben mit Gebet, wo du hingehen darfst. Und vielleicht für dich beten lassen, vielleicht auch ein Gespräch suchen. Wir haben Seelsorger hier in der Kirche, die könnten auch mit dir ein erstes Gespräch führen. Lasst uns an einer Kultur der Besprechbarkeit arbeiten, wo wir anfangen zu beurteilen, ohne einander zu verurteilen. Ich möchte noch beten. Jesus, und wir bringen dir heute Morgen so ein schwieriges Thema. Und du weißt, wo jeder von uns vielleicht auch persönliche Geschichten erlebt hat, Grenzverletzungen, und er an Sachen beteiligt war. Jesus, und ich danke dir so viel mal, dass du Sachen beurteilst, ohne zu verurteilen. Dass du Wege zeigst in die Vergebung hinein. Dass du Wege zeigst in die Heilung hinein. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt gerade für den Moment, für die Zeit, die wir noch haben, für die Lieder, für nachher, was auch Phil und Noemi noch erzählen, dass das Schritte sein darf, in die Heilung, in die Vergebung, in eine Offenheit und eine Transparenz, in eine Kultur der Besprechbarkeit. Jesus, danke vielmals, dass du so gut meinst mit uns. Und dass du sogar Verletzungen in unserem Leben auf so eine gute Art ansprichst und heilst. Amen.